Breitband-Topic.
In Europa ist Krieg und es wird viel darüber diskutiert, wie Russland sanktioniert werden kann. Das ukrainische Digitalministerium forderte in dem Zusammenhang bereits Anfang März von der Internetverwaltung ICANN, das russische Internet vom Rest der Welt abzukapseln.
Doch auch der russischen Regierung selbst scheint die Idee zu gefallen. Das lässt sich aus einer Anordnung des russischen Ministeriums für digitale Entwicklung, Kommunikation und Massenmedien schließen, nur noch russische DNS-Dienste zu verwenden.
Das Domain Name System, kurz DNS, ist sozusagen das Telefonbuch des Internets. Also gibt man in den Browser einen Webseitennamen ein, zum Beispiel deutschlandfunkkultur.de. Dann fragt der Browser beim DNS-Server, ob für diese Webseitenadresse eine IP-Adresse hinterlegt ist. Und nur so kann man dann auf die Seite gelangen. Und Russland hat sich ein eigenes DNS-System aufgebaut.
Tja, und das bedeutet, ruft man in Russland eine Seite über einen russischen DNS-Server auf, wird das tatsächlich staatlich überwacht und die Nutzerinnen werden gegebenenfalls umgeleitet, ohne dass sie es merken. Bei der Anweisung aus dem Ministerium geht es zwar lediglich um öffentliche Seiten und Dienste, doch der Graben zwischen dem russischen und dem globalen Netz, der wird eben dann doch größer.
Was das konkret bedeutet und wie das Szenario eines eigenen russischen Internets aussehen könnte, das haben wir mit dem Kommunikationswissenschaftler und Internet-Governance-Experten Wolfgang Kleinwächter besprochen, der auch Mitglied der ICANN ist. Und deshalb haben wir auch zunächst ihn gebeten zu erklären, was genau die ICANN denn eigentlich ist und macht.
Die ICANN ist diese globale nichtstaatliche Organisation, die das Domain-Name-System verwaltet und auch zuständig ist für die Vergabe von IP-Adressen und Internetprotokolle, das heißt für die technische Infrastruktur des Funktionierens des Internet.
Nun war es ja so, in den vergangenen Jahren wurden in Russland bereits diverse Überwachungs- und auch Zensurwerkzeuge eingesetzt, zum Teil auch neu eingeführt. Was genau sind denn das für Werkzeuge, mit denen Russland da arbeitet?
Dieses globale Internet basiert auf einem Netzwerk, das eigentlich keine Grenzen kennt, keine nationalen Grenzen, sondern das sind Netzwerke. Jedes Netzwerk ist mit dem Protokoll verbunden. Und als das damals in den 80er Jahren erfunden worden war, da hatte der Erfinder, der John Postel, zunächst also ein System mit sogenannten Domainnamen, die sogenannten Top-Level-Domains entwickelt. Das war .com, .net, .org und .mil und .gov. Und dann hatte er auch, weil man sagt, es gibt ja auch noch viele Länder, für jedes Land einen sogenannten Country Code, eine Länderkennung vorgeschlagen. Und so hat jedes Land nach einer Liste, die die internationale Standardisierungsorganisation führt, die ISO, hat gewissermaßen so eine Länderkennung, wie sie das ja auch im Postverkehr haben. Und das betrifft also für Russland, die haben diese Länderkennung .au, so wie Deutschland .de hat. Und das wird gemanagt von einer lokalen Behörde. In Deutschland ist das DENIC, in Russland ist das sogenannte Coordination Center. Und die Russen hatten immer eine Sorge, weil die Root-Server wurden bis 2016 von den Amerikanern gemanagt, dass sie mal vom Internet abgeklemmt werden, was an für sich eine unsinnige Vorstellung war, weil das hätte auch nicht so ein weiteres technisch geklappt. Und da haben sie nun Vorkehrungen getroffen, dass sie eventuell ein eigenes russisches nationales Segment managen könnten innerhalb dieser Domains .au, .rf und .su.
Vielleicht, wenn wir noch mal einen Schritt davor gehen, also das wäre im Prinzip dann im Weg, um tatsächlich das Internet abzukapseln in Russland. Aber im Augenblick gibt es ja schon bereits diverse Überwachungs- und Zensurwerkzeuge. Können Sie uns da vielleicht einen kleinen Überblick geben, was das ist oder was da möglicherweise eingesetzt wird?
Ja, das Internet ist eben nicht ein einheitliches System. Das ist, wie man sagt, so ein Layered-System. Gibt es verschiedene Layer. Das heißt, währenddessen das globale technische Infrastruktur, die funktioniert grenzenlos. So haben Sie auf den übrigen Layer, dort wo die Anwendungen laufen, der sogenannte Application Layer, so dort haben Sie natürlich, greift die nationale Jurisdiktion. Und da haben eben viele Länder und nicht nur Russland, haben in den letzten Jahren alle möglichen Gesetze verabschiedet zur Bekämpfung von Cyberkriminalität, zur Überwachung von unliebsamen Inhalten und so weiter. Und Russland, die hat da natürlich, ähnlich wie China, alle möglichen Gesetze erlassen. die also all jene, die Inhalte über das Internet verbreiten, irgendwie versucht zu kontrollieren oder auch, wenn sie falsche Inhalte oder nicht gewünschte Inhalte verbreitet, zur Strecke zu bringen. Bei Russland sieht man das ja jetzt momentan in den letzten Tagen, dass selbst also soziale Netzwerke oder Spaßseiten wie TikTok mittlerweile also strengstens reguliert werden.
Wie funktioniert das denn auf einer technischen Ebene? Also wenn Sie sagen, ja, Russland greift da eben ganz stark ein, ne? Man will zum Beispiel eben natürlich auch keine Informationen aus der Ukraine oder eben auch aus dem Westen nach Russland reinlassen. Es ist ja auch ein Informationskrieg, wenn man so will. Wie funktioniert das, dass eben genau diese Informationen im russischen Internet, wenn man so will, nicht auftauchen? Wie funktioniert das technisch?
Im Grunde genommen ist das immer ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Nutzer und dem Anbieter. So, das heißt, jedes Netz, das heißt jeden Zugang, können Sie ja irgendwie kontrollieren. Sie haben ein ISP und wenn Sie jetzt klicken, dann geht also die E-Mail, die Sie wegschicken oder die Website, die Sie aufrufen, gehen Sie also von Server zu Server zu Server. Die Server sind in dem Netzwerk miteinander verbunden und Sie können natürlich jedes einzelne Netzwerk, wir haben etwa Hunderttausende von Netzwerken, die über ein Protokoll miteinander verbunden sind, können Sie natürlich kontrollieren. Am heftigsten haben das die Chinesen gemacht mit dem sogenannten Chinese Firewall, also die große digitale Mauer, die sie um ganz China herumgebaut haben, dass also jede rein- und rausgehende E-Mail, jeder Aufruf einer Website läuft durch einen Filter. Und dieser Filter greift dann zu, je nachdem, wie er also programmiert ist. Also das geht meistens dann über Schlüsselworte oder über bestimmte Bilderkennungssysteme, wie zum Beispiel also Pornseiten in China eben daraus gefiltert werden. Und sie hatten lange Zeit Probleme, weil sie hatten eine Software, die nur sozusagen weißen Porn rausgefiltert hat. Und dann ging der ganze schwarze Porn, ging durch die Filter. So wie ja auch ihren Spamfilter an ihrem Computer auch ungewünschte E-Mails rausfiltert. So, das ist die Hauptsysteme, das Blocking sozusagen und Filtering, die man machen kann, um im Internet zu zensieren. Das können Sie über den jeweiligen Domainnamen machen, über den ISP, über die IP-Adresse, die ja auch ein Identifier ist. Da gibt es also verschiedene technische Möglichkeiten, wie Sie in den Anwendungsverkehr eingreifen können.
Sie haben jetzt ja gerade schon ein bisschen die Struktur beschrieben, wie das Netz aufgebaut ist. Wäre es tatsächlich realistisch, Russland da komplett rauszunehmen, abzukapseln?
Eigentlich wäre es technisch nicht möglich. Es funktioniert nicht. Es ist ein unsinniger Vorschlag. Auch mit aller Sympathie, die mich persönlich jetzt mal auf die Seite der Ukraine bringt und sagt, man kann nicht für ein Land angreifen. Aber der Brief, den der ukrainische Vizeminister an ICANN geschrieben hat, also die Domains zu blockieren, ist insofern gesehen, unsinnig würde ich nicht sagen, also er ist getrieben von einem Wunsch, verständlichen Wunsch, aber er kann nicht funktionieren, weil sofort, wenn sie jetzt die AU-Domain blockieren würde, so haben sie ja hunderte, tausende andere Domains. Was ist mit den ganzen Russen, die eine .com-Domain registriert haben? Was ist mit den vielen Russen, die irgendwo ihre IP-Adressen von einer anderen Registry bekommen? Also das ist, bleibt auf halbem Wege stecken. Das kann technisch nicht funktionieren. Ja, im Gegenteil. Es nutzt im Grunde genommen den Russen, die mit dem globalen Internet-Governance-Ecosystem, was entstanden ist, mit der ICANN, mit der Internet Engineering Task Force, den vielen Regional Internet Registries, also dem ganzen System, wie das Internet funktioniert, was vorwiegend von nichtstaatlichen Einrichtungen gemacht wird, nicht zufrieden sind. Die Russen, seit Jahren kämpfen sie in der ITU, das Internet einem zwischenstaatlichen Regime zu unterwerfen. Das heißt, wenn jetzt so eine Blockade kommen würde und den Wünschen der Ukraine nachgegeben würde, würde das dazu führen, dass das jetzige System im Grunde genommen kollabiert und durch ein zwischenstaatliches, noch viel stärker zensiertes System ersetzt würde. Und das ist natürlich noch unsinniger.
Und Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie halten auch nichts von der Maßnahme, das jetzt als Westen, das jetzt von Seiten des Westens als Sanktionsmittel zu benutzen, das russische Internet sozusagen abzutrennen, russische Domains abzuschalten. Die ICANN hat das ja als Maßnahme auch bereits abgelehnt. Doch grundsätzlich mal, die ICANN hätte natürlich die Macht dazu. Und da stellt sich die Frage, Wer kontrolliert diese Macht eigentlich? Also sollte so eine Organisation, die so viel Einfluss hat, nicht vielleicht dann der UN unterstellt werden?
Also erstens mal hat ICANN nicht die Macht. Die ICANN koordiniert die verschiedenen Dinge, zum Beispiel das Root-Server-System. Das besteht aus 13 sogenannten Legacy-Roots und über 1000 sogenannten Anycast-Roots. Das heißt also, alle die Informationen über die Top-Level-Domains, es gibt ungefähr 2000 Top-Level-Domains, die sind in einem verstreuten System, das keiner alleine kontrollieren kann. So, das heißt also, ICANN ist nicht die Weltregierung des Internet, sondern sie koordiniert das und für die Verantwortlichkeiten sind sehr verteilt. Für die IP-Adressen sind 5 regionale Gremien zuständig, die nicht den Einweisungen des ICANN Boards folgen. So, das heißt, diese einzelnen Länderkennungen, die sind unter Kontrolle des jeweiligen Landes. Deswegen kann man also auch in die Politik, die zum Beispiel DENIC in Deutschland macht, kann nur die deutsche Regierung reinreden. DENIC würde sich nichts von der amerikanischen oder der französischen oder russischen Regierung sagen lassen. Und das betrifft also auch die russische Registry, .ru, die also der russischen Gesetzgebung unterstehen. Sodass das ganze ICANN-System ist ein dezentrales System, das keine Machtkonzentration hat. Das war ja gerade die Grundidee, demokratische Grundidee der Väter des Internet, dass sie ein dezentrales System haben wollten, wo keine zentrale Machtposition da ist. Und ICANN repräsentiert das. Eine Unterstellung unter die UNO wäre gewissermaßen die schlimmste aller Lösungen, weil sie dann die ganzen zwischenstaatlichen Konflikte, die sie ja eh schon haben im UNO-System, man denke nur an den handlungsunfähigen UNO-Sicherheitsrat, den würden sie dann gewissermaßen über das Internet überstülpen. Und das wäre dann das Ende des Internet.
Aber es hieß ja auch, dass die Russen möglicherweise interessiert sind, sich ganz rauszunehmen aus diesem ganzen System.
Das ist eine Gefahr, die im Grunde genommen im Hintergrund lauert, dass wir diese, ich würde nicht sagen Illusion, aber diese Vorstellung, die die Welt die letzten 30 Jahre hatte, One World, One Internet, dass die momentan dabei ist, auseinanderzubrechen. Wenn man mal das mit Abstand betrachtet, dann ist es durchaus vorstellbar, dass eine Reihe von autokratischen Staaten sagen, wir schaffen unser eigenes Internet, unsere eigenen Protokolle mit 3 Milliarden Nutzern, Chinesen, Inder, Iran, Saudi-Arabien, Russland zusammen. Und dann haben wir eben das westliche Internet, die dann auch auf 3 Milliarden Nutzern kommen. Und dann haben wir ein gespaltenes Internet, die dann möglicherweise über ein neu zu entwickelndes Protokoll irgendwie kommunizieren, wo dann also so wie die Berliner Mauer dann jemand dazwischen steht und sagt, du kommst nur unter den Bedingungen in das andere Internet rein oder nur unter den Bedingungen in das andere Netz aus dem Internet raus. Also das ist durchaus ein gräuliches Szenario, was entstehen könnte, wenn nicht hier bald irgendwie eine vernünftige Lösung gefunden wird, die also an dem, was wir an die letzten 30, 40 Jahre gewohnt waren, sich daran orientiert.
Wenn wir mal wegblicken von dem aktuellen Konflikt, um den es jetzt geht, wie entwickelt sich denn ein freier, unzensierter Zugang zum Internet im Rest der Welt?
Tja, auch die demokratischen Länder haben viele Probleme damit, weil das Internet hat zwei Seiten, wie alle Dinge im Leben. Also es gibt die helle, wunderbare Seite, mehr Demokratie, mehr Freiheiten, mehr wirtschaftliche Möglichkeiten und gleichzeitig gibt es eben auch den Missbrauch durch Terroristen, durch Kriminelle, durch Hassprediger, durch Pädophile und so weiter. So, das heißt, man muss die Möglichkeiten maximieren und die Risiken minimieren. Das ist einfacher gesagt als getan. Und da sind sich auch die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika aufgrund unterschiedlicher Traditionen und kulturellen Hintergründe auch nicht immer einig. Was in den USA als freie Meinungsäußerung gilt, gilt in Europa häufig als, das kann man nicht sagen. Also ich denke nur an Nazi-Propaganda, so wo in Deutschland ein Konsens ist, das müsste eigentlich verboten werden. Und die Amerikaner sagen, warte halt mal ab, das ist gedeckt durch das First Amendment zur amerikanischen Verfassung. Da die richtige Balance zu finden, weil ja auf der anderen Seite eben grundlegende Menschenrechte, Meinungsäußerungsfreiheit, Schutz der Privatsphäre und so weiter natürlich hoch gehandelt werden. Aber da geht es schon los bei der Verbrechensbekämpfung. Wie weit gehen Sie mit Gesichtserkennung? Wie weit nutzen Sie jetzt Instrumente der künstlichen Intelligenz und des Internet aus, um dieses Predictive Policing zu betreiben? Das heißt also, auf jemanden zuzugreifen, der erst plant, vielleicht eine Straftat zu begehen. Erfordert das nicht eine totale Überwachung? Kommen wir mit so einem totalen Überwachungsstaat nicht in Konflikt mit unseren eigenen westlichen Werten? Also da bleibt uns in der Informationsgesellschaft noch sehr, sehr viel Diskussions- und Redebedarf. Und weil es grundsätzliche Unterschiede gibt zwischen Demokratien und Autokratien, so sind die Demokratien im Umgang mit dem Internet beladen mit einer eigenen langen Liste von Problemen, die man nicht ohne weiteres wegwischen kann. Und da wird auch die neue Bundesregierung noch viel Gehirnschmalz investieren müssen, um einer zu vernünftigen digitalen Strategie zu kommen, die auch Deutschland hilft, gut in das Informationszeitalter zu gelangen.
Ja, da stehen uns noch eine Menge Herausforderungen bevor. Vielen Dank für diese Einblicke, Wolfgang Kleinwächter. Und mich besorgt ja vor allen Dingen das Szenario, dass wir tatsächlich zwei Netze haben könnten mit zwei völlig verschiedenen Realitäten, was den Blick auf die Welt betrifft. Und ich hoffe sehr, dass das nicht kommt.